Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
Werner Van Gent, in der Türkei sind in den letzten ungefähr 10 Tagen Dutzende von hohen und höchsten Offizieren verhaftet worden. Wie reagiert denn die Bevölkerung auf diese Vorgänge, mit Angst, mit Freude oder Unsicherheit?
Also Unsicherheit, die Bevölkerung ist seit einiger Zeit, weil das ist jetzt nicht neu, dass die Putschpläne und Verschwörungen ans Tagelicht kommen, mit einer gewissen Verunsicherung. Es ist auch eine gewisse Genugtuung in einem Teil der Bevölkerung, in jenem Teil, der ziemlich stark gelitten hat unter dem letzten Armeeputsch 1980. Man kann nicht sagen, dass jetzt die Leute vor Freude auf die Straße gehen und dort tanzen. Das auf keinen Fall. Der Türke ist diesbezüglich immer etwas zurückhaltender. Aber eine gewisse Genugtuung, aber gleichzeitig Verunsicherung kann man feststellen.
Nun, der Vorwurf an diese Leute, soweit sie nicht wieder freigelassen worden sind, ist der Verschwörung gegen die Regierung, Putschpläne. Wie konkret, wie klar waren denn diese Pläne? Weiß man das heute?
Also man kann davon ausgehen, dass der letzte Putschplan, ein 5000-seitiges Buch, was da aufgedeckt worden ist aus dem Jahre 2003, dass das höchstwahrscheinlich ziemlich realistisch war. Es heißt zwar aus Armeekreisen, es handele sich nur um ein Szenario, um ein Drehbuch sozusagen, aber wenn man dieses Drehbuch genau liest, dann stellt sich natürlich die Frage, weshalb muss in die Armee in einem Drehbuch einen Putsch inszenieren. Und diese Frage ist nicht beantwortet worden. Das sind ziemlich schreckliche Sachen. Da ist die Rede von Bomben, die gelegt werden sollen in großen Moscheen. Da ist die Rede von einem Kampfflugzeug, das absichtlich abstürzen sollte, um einen Konflikt mit Griechenland zu inszenieren. Da ist die Rede von Anschlägen gegen die religiösen Minderheiten, gegen die orthodoxen und armenischen Bevölkerungsteilen in Istanbul. Also das ist leider sehr realistisch und insofern auch nicht dementiert worden.
Die Frage ist aber, wer schreibt denn solche Putschpläne auf 5000 Seiten auf? Das sind schätzungsweise 10 Bundesordner voll Papier. Putschpläne hält man normalerweise geheim. Wie kommt das? Macht das überhaupt einen Sinn?
Es macht dann einen Sinn, wenn in der Armee die Grundüberzeugung vorherrscht, dass die Armee so etwas tun muss. Und dann ist es vielleicht eine gewisse Absurdität, dass man tatsächlich das bis ins letzte Detail aufschreibt. Aber die Grundzüge sind, man kann das nicht anders sehen als ein Putschplan, als eine Putschvorgabe. Und wie gesagt, es gibt keine Anzeichen, dass es sich dabei um eine Fälschung oder eine Verschwörung gegen die Armee handeln sollte.
Nun ist der Werner Van Gent doch der Mehrheit dieser verhafteten Leute, ungefähr 70 sind es, glaube ich, ungefähr, wieder freigelassen worden. Sind denn diejenigen, die noch im Gefängnis sitzen und die mit einer Anklage rechnen müssen, sind das wichtige Offizierskreise oder kann man sagen, die sind eher so etwas am Rand, vielleicht nicht die allerwichtigsten?
Es sind nicht die allerwichtigsten, aber sehr wichtige, sehr hohe, und das ist das Beachtliche in diesem ganzen Prozess. Da sind wirklich auch Mitglieder des Generalstabs aus jener Zeit dabei und hohe Admirale, Generäle. Also das ist etwas völlig Neues in der Türkei.
Jetzt hat aber vor einiger Zeit der heutige Generalstabschef Başbuğ, heißt er, sich so geäußert, dass die Zeiten für Putsch der Armee vorbei seien. Kann man in dieser Armee heute trauen?
Ich glaube schon, denn momentan, wir sprechen jetzt im Jahre 2010 und diese Putschpläne gehen auf das Jahr 2003 zurück, als die AKP, also die religiös orientierte Regierung von Tayyip Erdogan oder die Partei sich aufmachte, die Regierungsgewalt zu übernehmen. Und mittlerweile hat sich enorm viel geändert in der Türkei und man kann wirklich sagen, dass heute ein Putsch fast undenkbar ist. Es wäre auch das erste Mal, dass in der Türkei die Armee gegen die große Mehrheit der Bevölkerung putschen würde. Auch das hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Alle Putsche waren mehr oder weniger von einem Großteil der Bevölkerung unterstützt.
Nun sind solche Dokumente über diese Putsch an Zeitungen, andere Medien geliefert worden. Heißt das, dass es in der Armee drin eine Opposition hat, die das unbedingt aufbringen wolle? Da war das vielleicht auch eine Art Putsch in der Armee gegen einen Teil der Armeespitze, um die Leute wegzubringen?
Ich weiß nicht, ob es sich um einen Putsch in der Armee handelte, aber es ist ganz sicher, dass die enorme Polarisierung, die quer durch die gesamte türkische Gesellschaft verläuft, die Polarisierung zwischen den Säkularisten und den eher islamisch orientierten Bevölkerungsteilen, dass diese Polarisierung auch in der Armee stattfindet, zu beobachten ist. Und mit Sicherheit kam all diesen Informationen direkt aus dem Hauptquartier der Armee. Daran besteht überhaupt kein Zweifel.
Die Frage ist ja, was denn diese Armee heute überhaupt noch ist. Die ist ungefähr seit gut 80 Jahren quasi die Hüterin des Atatürk-Staates, des laizistischen türkischen Staates. Was ist sie heute? Ist das noch mehr als eine Karrieremöglichkeit, weil sie einen großen, starken Karrieren anbieten kann, oder ist es nur noch das?
Es ist mehr als das, aber weniger als das, was die Armee in der Geschichte der Türkei war. Ich glaube nicht, dass die türkische Armee heute noch einmal eine demokratisch gewählte Regierung einfach nach Hause schicken konnte, wie es zuletzt 1997 noch geschehen ist. Das ist fast undenkbar. Es ist aber mehr, weil diese Armee ist noch völlig unkontrolliert. Also der Haushalt der Armee wird vom Parlament nur in groben Zügen verabschiedet. Was dann die Armee mit all diesem Geld tut, das ist völlig undurchsichtig, und es gibt solange es diese Transparenz nicht gibt, muss man von einem Staat in einem Staat sprechen, und ist die Bedeutung der Armee sehr viel mehr als nur zur Verteidigung gegenüber äußeren oder inneren Feinden.
Aber wer etwas werden will, der hat eine gute Wahl, wenn er sich für die Offizierslaufbahn entscheidet, heute noch.
Das ist heute auch noch so, das war immer so. Die Offiziere haben sich beim ersten Putsch in 1960 ihre Privilegien eigentlich ausgehandelt. Die drohten damals verloren zu gehen, die haben sie ausgehandelt und seither nicht mehr abgegeben. Also eine Stelle in der Armee, egal in welcher Position, ist eigentlich eine Lebensversicherung.
Nun die andere Seite, Werner von Fankent, die Regierung. Wenn sie gegen diese starke Armee, immer noch starke Armee vorgeht, hat sie heute keine andere Wahl mehr, weil da die Pläne für Putsch öffentlich waren, oder war sie sicher, diesen Machtkampf, und um das geht es wohl, zu gewinnen?
Ich weiß nicht, ob sie sicher war, ob sie sicher sein kann, das ist noch längst nicht ausgestanden, obwohl vieles darauf hinweist, dass es in Richtung einer Zivilisierung, also dass die zivile Gewalt, die zivile Regierung mehr Gewicht bekommt in der Türkei, aber ist längst nicht ausgestanden. Und der Prozess ist im Gange, und es handelt sich, das ist richtig, wenn Sie sagen, es handelt sich um einen Machtkampf. Ob sie sicher ist, dass sie ihn gewinnen kann, man hat manchmal das Gefühl, die Regierung tritt da die Flucht nach vorne an. Sie weiß, dass nur dann, wenn sie offensiv gegen diese Armee, gegen diesen Staat im Staat vorgeht, nur dann kann sie überleben. Denn das, wofür diese Regierung steht, eine gemäßigt islamisch orientierte Gesellschaft, ist das pure Gegenteil dessen, was die Armee immer zur Verteidigung vorgegeben hat.
Dann gibt es ja noch die Justiz, die dann solche Leute aburteilen müsste. In jedem anderen Staat hat die Justiz eine relativ hohe Unabhängigkeit von der Politik und logischerweise von der Armee. Wie ist denn das in der Türkei?
Es ist auch da, ist die Polarisierung, der Machtkampf hat auch die Justiz erfasst. Die höchsten Richter sind nach wie vor, ich würde sagen, kemalistisch, also sie treten für die Ideen von Kemal Atatürk ein, und das sind die Ideen des Republikgründers, welche die Armee zur Verteidigung vorgibt. Also das sind noch Gegner der Regierung, aber von unten kommt jetzt eine ganz neue Welle an Richtern und Staatsanwälten, und die sehen das wieder ganz anders. Wir haben in letzter Zeit gesehen, dass in dem Moment, wo ein Staatsanwalt in der Provinz, namentlich in der Provinz Erzincan, ganz im Osten, etwas gegen eine islamisch orientierte Bewegung, die der Regierung sehr nahe steht, unternimmt, da ist er abgesetzt worden und beziehungsweise ins Gefängnis gelandet. Also dieser Machtkampf wird mit harten Bandagen ausgetragen, und auch da ist letztlich handelt es sich wahrscheinlich um einen Rückzugskampf auf der Seite der Kemalisten, auf der Seite jener Kräfte, die sich für eine laizistische Republik eingesetzt haben.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sitzen zu oberst noch diese Kemalisten, das heißt die angeklagten Armeeführer können durchaus sich Hoffnung machen, dass sie ganz zu oberst freigesprochen werden.
Das ist möglich, also vor allem im Verfassungsgericht ist noch weitgehend von den Kemalisten beherrscht. Ob jetzt beim Appellationsgericht, auch da gibt es wahrscheinlich eine Mehrheit, die es nicht so weit kommen lässt, dass hohe Militärs abgeurteilt werden. Aber es ist nicht sicher, das kann ja noch jahrelang gehen. Ich meine, wir sehen das in den letzten 2-3 Jahren im Ergenekon-Prozess. Auch da handelt es sich um Verschwörungen gegen die Regierung. Das wird in die Länge gezogen und man hat überhaupt noch keinen Durchblick, wann dieser Prozess abgeschlossen werden kann. Also man kann auch sagen, vielleicht wird die Regierung oder wird die Regierungspartei so lange warten, bis sie auch die Justiz infiltriert oder durchsetzt hat mit den eigenen Kräften.
Dann haben wir, Werner van Gent, von diesen beiden Parteien gesprochen, die Armee, laizistisch ist das Wort, das Sie gebrauchen, das man überall liest, die das Erbe Atatürks verwaltet, auf der anderen Seite die Partei des Ministerpräsidenten und auch Staatspräsidenten, Partei Erdogans, die AKP, die islamisch ist. Ist denn diese Gegeneinanderstellung laizistisch gegen islamisch überhaupt die richtige Etikettierung für den Konflikt, der da stattfindet?
Es ist ein Machtkampf und es ist ein gesellschaftlicher Wandel. Sie haben das zu Beginn auch erwähnt. Die Türkei ist im Umbruch und die alte Elite, die für die Republik war, die Republik von Atatürk, diese Elite verliert zusehends an Einfluss. Und es ist eine neue Elite entstanden, vor allem in der Provinz, in Anatolien. Eine ökonomische Elite, die jetzt auch an die Macht will. Und die AKP ist in erster Linie Ausdruck dieses Machtkampfes, dieser Verschiebung, weil die Türkei hat sich eigentlich fast unbemerkt ganz grundlegend geändert in dieser Hinsicht. Die alte Elite ist wahrscheinlich, muss man heute schon sagen, ist entmachtet worden.
Ist denn das eine Art Stadt-Land-Konflikt?
Es ist nicht genau ein Stadt-Land-Konflikt, weil wenn man jetzt sich die Zentren in Anatolien ansieht, so Städte wie Konya oder auch Adana oder weiter östlich Gaziantep, das sind eigentlich urbane Zentren in der Provinz geworden. Natürlich nicht vergleichbar mit dem urbansten Zentrum der Türkei, mit Istanbul. Istanbul ist ein Fall für sich, aber die wirtschaftliche Macht der sogenannten anatolischen Tiger, das ist ein fast so ein protestantisch anmutende Schicht von Unternehmen. Die Macht von dieser oder die wirtschaftliche Macht dieser Gruppe ist enorm.
Jetzt ist das alles relativ weit von Europa weg. Gibt es denn, Werner van Gent, in Europa politische Bewegungen, die Sie mit diesen Gruppierungen, die Sie jetzt geschildert haben, vergleichen würden?
Man kann natürlich versuchen, die AKP mit den christdemokratischen Parteien in Europa zu vergleichen. Auch die christdemokratischen Parteien in Europa waren eine Antwort auf die säkuläre, auf die Entwicklung der Linke, Entschuldigung, auf der Linke. Dieser Vergleich hinkt natürlich dann in dem Moment, wo man feststellt, dass in der Türkei die Entwicklung ganz, ganz anders ist als in Europa. In Europa hat die Säkularisierung jahrhundertelang die Zeit gehabt, in die Bevölkerung verankert zu werden. In der Türkei wurde die Säkularisierung von Kemal Atatürk sozusagen von oben der Gesellschaft vorgegeben. Das war auf Befehl eine Säkularisierung, hat sich nie wirklich in die Volksmassen, in die Gesellschaft verankern können.
Nun kann man doch vermuten, dass die Armee in diesem Konflikt zurückgedrängt werden wird, raus aus dem politischen Feld. Kann man dann sagen, dann ist der Weg frei für die Türkei nach Europa, nach der EU?
Das ist natürlich die große Frage. Erdogan will nach Europa, das ist klar. Er hat auch gesagt, die Befreiung von sehr vielen Zwängen ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt nach Europa können. Er hat mehr Reformen durchgesetzt als alle seine Vorgänger zusammen. Das stimmt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich in der Bevölkerung, vor allem auch in den Großstädten, also in Ankara und in Istanbul, sehr viel Misstrauen. Man sagt, er will diese Befreiung, diese Liberalisierung nur um seine eigene Leuten, also die islamisch orientierte Bewegung, zu mehr Geltung zu bringen, und dann ist für ihn dieser Prozess abgeschlossen. Er will nicht eine wirkliche Europäisierung erreichen. Diese Frage, das ist eine ideologische Frage, die kann man heute eigentlich objektiv noch nicht beantworten. Man kann ja nicht in die Köpfe der Politiker hineinschauen, was sie wirklich wollen.
Aber man liest in vielen Zeitungsartikeln davon, dass Leute, eher progressive Leute in der Türkei, Angst haben vor einem System der Einschüchterung. Es soll offenbar neuerdings Alkoholverbote wieder häufig gegeben haben. Alkohol ist im Prinzip verboten für Muslime. Solche Dinge, die darauf hindeuten, dass die AKP, wenn sie einmal die Armee ausgeschaltet hat, sagt, so, jetzt können wir zu unseren ursprünglichen Zielen kommen, und das ist mehr Islam für die Türkei. Ist das eine Möglichkeit?
Das ist eine Möglichkeit, wenn man sich die Biografie von Tayyip Erdogan ansieht. Tayyip Erdogan, auch jetzt in den letzten Tagen, ist keineswegs der große Demokrat. Er hat sich jetzt wieder wütend, er wird auch sehr schnell wütend, das ist auch kein gutes Zeichen in dieser Hinsicht, hat sich wütend auch geäußert über die Kolumnisten in den verschiedenen Zeitungen, hat gesagt, solche Leute müssen rausgeschmissen werden. Und als man dann Gegengas gegeben hat und gesagt, das könne doch ein Ministerpräsident nicht sagen, hatte nicht etwa von einem Fehler gesprochen oder das eingestanden, dass es vielleicht nicht so gemeint ist, sondern hat nochmal nachgehakt. Und insofern, er ist mit bestimmt nicht der große Demokrat. Ganz anders aber der Staatspräsident Abdullah Gül, der wirklich in jeder Hinsicht ein sehr demokratischer Mensch ist. Also ich glaube auch innerhalb der islamisch orientierten AKP gibt es da ganz viele Spektren, und das ist noch keineswegs entschieden, in welche Richtung die geht. Aber das Misstrauen, wie gesagt, gibt es in einem Teil der Bevölkerung, und die Indizien, die Sie erwähnt haben, die Erschwerung des Alkoholkonsums, es handelt sich nicht nur um Alkoholverbote, sondern auch, dass die Steuern zum Beispiel erhöht worden sind, das alles, das sind Indizien, die in diese Richtung zeigen. Aber das sind Indizien, die ja zum Beispiel in Anatolien überhaupt nicht in Frage gestellt werden. Also das findet man dort richtig.
Jetzt gibt es ja in der Türkei seit längerer Zeit eine Debatte um die Verfassung. Die wurde 1982 genehmigt vom Volk, aber auf Vorlage der Mitte des Militärs, das kurz zuvor geputscht hatte, also eine Militärverfassung faktisch, die soll revidiert werden. Glauben Sie, Herr Werner van Gent, dass in dieser Revision der Verfassung wichtige Fragen, die jetzt offen sind, die wir auch diskutiert haben, zu einer, sagen wir mal, demokratischen Lösung geführt werden?
Also der Lackmustest ist eigentlich die Frage, wie in der neuen Verfassung mit diesem uralten Prinzip des Maulkorbgesetzes, der Maulkorbgesetzgebung umgegangen wird. Ob das gestrichen wird, ja oder nein, dass immer noch Schriftsteller wie Orhan Pamuk, aber auch andere, auch Journalisten vor Gericht gezerrt werden aufgrund von irgendwelchen Äußerungen, das hat natürlich mit einer demokratischen Gesellschaft nichts zu tun. Ich glaube, daran wird man sehen, erkennen können, ob es der Partei ernst ist. Das große Problem ist aber, dass diese militärische Verfassung, die es seit 1982 gibt, dass diese Verfassung es ist noch ganz und gar nicht unumstritten, dass man diese Verfassung ganz ändern will. Also es hatte der Präsident des Verfassungsgerichtes, Herr Kilic, hat gesagt, eine Verfassung darf man nur dann ändern, wenn es einen Konsensus gibt. Und diesen Konsensus gibt es vorne und hinten noch nicht in der Türkei. Es ist ein extrem polarisierte Gesellschaft. Und
also mit anderen Worten, würden möglicherweise eine Reihe von Bedingungen, die erfüllt sein müssten, um den Weg in die EU zu gehen, ohnehin nicht in nächster Zeit erfüllt. Da ist ja noch die Kurdenfrage, die ein eigenes Kapitel wäre, die nicht gelöst ist. Die Frage, wie nah ist denn die Türkei überhaupt bei Europa? Istanbul ist im Moment Kulturhauptstadt Europas. Wen interessiert das hinten in Anatolien?
In Anatolien gibt es dafür wenig Interesse, das ist ganz klar. Aber ich war selber vor einiger Zeit in Istanbul und habe mich das angesehen. Es ist, Istanbul ist momentan tatsächlich nicht nur ein Etikett, es ist eine Kulturhauptstadt Europas. Die Stadt hat enorm viel zugelegt, auch kulturell. Und es ist eigentlich eine Parallelgesellschaft entstanden, die völlig identisch ist mit europäischen Städten. Aber auch da gibt es eine große Trennung. Sie haben vorher das Stichwort Stadt-Land angesprochen. Ich denke, urban, nicht urban, dieser Konflikt ist nach wie vor sehr stark vorhanden in der Türkei.
Die Frage ist ja, wie attraktiv Europa, und das heißt konkret die EU, für die Türkei überhaupt ist. Es gibt offenbar, Werner van Gent, auch Bestrebungen zu sagen, wir wollen sowieso etwas anderes. Wir sind gross, 80 Millionen Einwohner ungefähr. Wir können eine Position als Mittel- und vor allem Vermittlermacht in diesem Schlüsselgebiet zwischen Europa und dem Vorderen Orient einnehmen. Und das bringt uns mehr als eine mühsam errungene und erkniete Mitgliedschaft in der EU. Das ist unsere Zukunft. Sind das Debatten, die geführt werden dort, dass das eher in diese Richtung gehen könnte?
Das ist eine Debatte, die ganz reale Züge angenommen hat. Also die Regierung und ich würde sagen, die politische Kaste ist diesbezüglich enorm selbstsicher. Man sagt, Europa hat uns nötig und das stimmt insofern, wenn man sich die Energieströme anschaut, die Pipelines. Das handelt sich nicht nur um Vermittlung in politischen Fragen. Da kann man dann sich die Frage stellen, ob die Türkei wirklich eine große Rolle spielen kann im Nahen Osten oder auch im Kaukasus. Eher beschränkt, würde ich sagen, aber rein praktisch wirtschaftlich hat die Türkei geostrategisch eine enorme Bedeutung als Transportweg für die Energie. Und damit geht auch ich würde sagen, ein 180-Grad-Wandel in der Außenpolitik einher. Also die neue Außenpolitik von Tayyip Erdogan schaut nach Osten. Iran ist sehr viel wichtiger geworden. Syrien hat man die Probleme sozusagen gelöst. Nahen Osten ist, der gesamte Nahen Osten, auch die Golfregion, ist für die Türkei ein Wachstumsmarkt. Ganz wichtig natürlich Irak, im Norden Iraks. Das ist momentan, kann man wohl sagen, eine türkische Angelegenheit geworden, wirtschaftlich gesehen. Und auch weiter nach Osten, nach China, nach Indien, also all diese Bände werden geknüpft und da handelt es sich dann wirklich um eine reale Verlagerung des Gewichtes. Früher schaute die Türkei wirtschaftlich und politisch nur noch nach Europa, jetzt schaut sie nicht mehr nur nach Europa, sondern auch nach Osten.
Das würde mit anderen Worten auch heißen, dass die eine Art Eigenständigkeit, allenfalls in der Nähe der EU, aber sicher nicht drin, eigentlich heute die bessere Option für die Türkei ist.
Das wäre natürlich die richtige Übersetzung von dem, was ich vorher gesagt habe, aber das ist etwas, was die türkische öffentliche Meinung heute noch nicht akzeptieren würde, weil es hätte dann den Anschein, dass die Türkei weniger wert wäre. Und das ist eine Frage des Ansehens, eine Frage des, man will auch das Gesicht nicht verlieren. Also in Europa sagen sie, wenn wir dazu gehören, dann wollen wir als gleichberechtigte Partner dazugehören. Ob das dann realistisch ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber freiwillig wird die Türkei von diesem Position nicht keinen Abstand nehmen. Ich denke, dass sie sagen werden, wir sind so wichtig, dass ihr uns fragen müsst, dazu zu gehören und nicht umgekehrt.
Innenpolitisch ein Machtkampf, der offen ist, eine Justiz, die noch nicht unbedingt das macht, was sie müsste, außenpolitische Orientierungen, die nicht ganz klar sind. Wo steuert das Ganze hin, Werner van Gent?
Es ist schwer zu sagen, aber ich denke, dass man jetzt kurzfristig, mittelfristig wird man an der Frage der Verfassungsreform abschätzen können, wohin das Land steuert. Wenn es gelingt, eine demokratische Verfassung durchzusetzen, die wirklich demokratisch ist und nicht nur die Befreiung zum Beispiel des Kopftuchverbotes beinhaltet, weil das wird sehr oft gesagt, vor allem in Istanbul kann man das immer wieder hören, dass die Islamisten wollen eigentlich nur das erreichen und sonst nichts. Wenn es wirklich eine demokratische Verfassung wird, dann kann man sagen, der Weg nach Europa bleibt offen und es bleibt zu einem prioritären Ziel. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Türkei als wichtige regionale Wirtschaftsmacht eine eigene Position, mehr oder weniger verbunden mit Europa, mehr oder weniger verbunden mit den übrigen Ländern, eine Rolle spielen, die wichtig ist, aber nicht in einem übergeordneten Rahmen wie die EU.
Ein Land an einem Scheideweg, Prognosen besser bleiben lassen. Werner van Gent, besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.